Muttertag. Einmal im Jahr bedankt man sich bei der Mama für die vielen 100 Windeln, die sie gewechselt hat, für so viel bekleckerte Sachen, die sie gewaschen hat, für so viele Mahlzeiten, die sie gekocht hat. Und weil ich ganz genau weiß, dass meine Mama fast jede Predigt hier nachhört, die ich hier sage, Mama, ich grüße dich an dieser Stelle und bin dir sehr, sehr dankbar, dass du mich gepflegt hast. Und ich habe, soweit mir bekannt ist, keine bleibenden Schäden von meiner Kindheit davongetragen. Muttertag, das ist schon ein besonderer Tag. Und ich war jetzt eher dann wahrscheinlich im Gegensatz zu dir, Markus, so der romantischere Typ. Ich habe mit meiner Schwester dann, meine anderen Geschwister waren schon ja erwachsen und waren ausgezogen, dann so ein Frühstück vorbereitet mit Kerzen, mit allem drum und dran. Und dann haben wir meine Mama immer so die Augen verbunden. Sie musste dann mit geschlossenen oder verbundenen Augen bis in die Küche kommen, geführt natürlich, sonst wäre das nicht gut gegangen, und durfte sich dann an den gedeckten Tisch setzen. So haben wir immer Muttertag verbracht. Und es ist gut, dass man sich daran erinnert und mal vor Augen ruft, was Mütter alles machen. Und was sie alles tun, wie sie sich einsetzen für ihre Kinder. Ich finde das bemerkenswert. Nur Mütter können das tun, was so in der Familie getan werden muss. Allein ein Kind tragen. Scheinbar. Also man muss den Frauen ja schon manchmal helfen, irgendwie einen Kasten Wasser in die Wohnung zu schleppen oder so schwere Dinge zu tragen. Aber komischerweise können sie über Stunden, manchmal den ganzen Tag und manchmal noch die ganze Nacht, ein Kind tragen. Wenn ich unsere Elli mal eine Stunde tragen müsste, dann fallen mir die Arme ab. Das Interessante ist, dass Frauen, obwohl sie noch ein Kind auf dem Arm haben, alles machen können. Sie können Essen kochen, sie können telefonieren, sie können den anderen Kindern noch irgendwelche Anweisungen geben. Männer, die können nicht mal denken, wenn sie ein Kind auf dem Arm haben. Ich muss nachdenken. Es ist schon interessant, was Mütter alles können. Unsere Strategie von Männern ist übrigens, wir heucheln extreme Zuneigung des Kindes zu einer anderen Person vor, um es nicht mehr halten zu müssen. Ist euch das mal aufgefallen? Oh, schau, sie liebt dich. Das macht sie sonst bei niemandem. Hier, du kannst sie mal halten. Mütter sind was Besonderes. Sie sind etwas Spezielles. Und es ist gut, dass wir sie haben. Und deswegen finde ich es gut, dass wir Muttertag feiern und dass wir an diesen Tag auch in der Gemeinde denken. Das finde ich sehr, sehr gut. Und ich möchte uns einladen, dass wir in eine Geschichte eintauchen, wo es auch um eine Mutter geht. Eine Mutter, die eine sehr herausfordernde Lebenssituation hatte. Und ich möchte gleich zeigen, warum. In dieser ganzen Geschichte im 1. Samuel-Buch, Kapitel 1 und Kapitel 2, zum Teil zumindest, die erste Hälfte von Kapitel 2, wird uns eine Erzählung berichtet, wo es um Liebe, Trauer, Eifersucht, Verzweiflung, Treue, Demut, Hingabe geht. Und das sind Begriffe, wo man sagen muss, das ist ganz schön harter Tobak für einen Muttertag. An Muttertag, da will man eine Kerze anzünden, da will man Blümchen verschenken, da will man irgendwie ein Pralinenherz weitergeben. Darum geht es beim Muttertag, ein Danke sagen. Aber hier in dieser Erzählung geht es ans Eingemachte. Eigentlich verbindet man mit Muttertag Begriffe wie Zuneigung, Geborgenheit, Zärtlichkeit, Aufopferung und Fürsorge. Und dennoch ist diese Geschichte, die uns da im 1. Samuel berichtet wird, wirklich passend. Wirklich passend für Muttertag, denn so schön es auch ist, Mutter oder Vater zu sein, es braucht eine Menge Durchhaltekraft. Kinder zu erziehen und sie groß zu bekommen, braucht eine Menge Durchhaltekraft. Und jeder, der das erlebt hat, der wird das bestätigen können. Man braucht einen langen Atem. Und genau dazu möchte diese Erzählung Mut machen. Sie möchte Durchhaltekraft geben. Sie möchte einen langen Atem geben. Ich habe die Predigt überschrieben mit den Worten ein- oder ausschlagen, Gottes ausgestreckte Hände. Und darum dreht sich dieser Bericht hier im 1. Samuel-Buch. Der Bericht lässt uns teilhaben an einem jährlichen Ritual in der Familie von Elkana, so heißt der Mann, der Vater der Familie. Jedes Jahr zog er mit seiner Familie zur Stiftshütte, ein Zelt, dem Ort der Begegnung. Und sie stand 20 Kilometer entfernt von deren Wohnort in Silo. Dort wollten sie opfern, dort wollten sie Gott begegnen. Elkana nahm zu diesem festlichen Akt der Familie eben seine ganze Familie mit. Seine ganzen Kinder waren dabei und seine beiden Frauen. Jetzt stutzt man, Moment, beide Frauen, genau, so war es. Gott hatte Polygamie nicht gewollt, aber er ging auf die damaligen Verhältnisse und die damalige Kultur ein. Nun war Elkana ein frommer Mann und er opferte genauso, wie es Mose vorgeschrieben hatte. Bestimmte Teile des Tieres, das geopfert wurde, bestimmte Organe und das Blut wurden verbrannt auf dem Altar. Viele andere Teile, das Fleisch und so weiter, wurde dann gegessen. Man setzte sich an einen großen Tisch im Kreise der Familie und aß dieses geopferte Tier. Und das symbolisierte so eine Tischgemeinschaft mit Gott. Jeder Bund, jeder Vertragsschluss zur Zeit des Alten Testaments wurde mit einem gemeinsamen Essen besiegelt. Das passierte nur noch hier. Aber bei der Verteilung der Portionen merkt man schnell, dass der Haussegen in Familie Elkana schiefhing. Wir lesen im ersten Buch Samuel, Kapitel 1, den Vers 5, die erste Hälfte. Aber Hannah gab er den doppelten Anteil, denn Hannah hatte er lieb. Hannah bekam das Filetstück. So ein richtig schönes, leckeres, saftiges Stück Fleisch. Das beste Stück, das an dem Tier dran war. Die Hannah wurde ganz besonders verwöhnt. Sie bekam die doppelte Portion. Fleisch war nicht so das Nahrungsmittel im Alltag. Das war was Besonderes und sie bekam die doppelte Portion. Kein Wunder also, dass die zweite Frau, die Penina, anfing, Hannah zu hänseln und zu sticheln. Sie hatte auch das allerbeste Argument dafür. Denn schaut mal, was hier steht. In der zweiten Hälfte von Vers 5. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und Vers 6. Und ihre Widersacherin, eben diese zweite Frau, reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Sie hatte das perfekte Argument, um die ach so geliebte Frau, die Hannah, da zu reizen und zu triezen, sie zu demütigen und ihr Dinge vorzuwerfen und sie klein und schlecht zu machen. Sie hatte nämlich keine Kinder. Und jetzt müssen wir verstehen, was es bedeutet hat im Alten Testament, wenn man keine Kinder hatte. Kinder waren die Altersvorsorge. Kinder waren ein Symbol für den Segen Gottes. Kinder waren ein Symbol dafür, dass Gott segnend seine Hände über ein Leben legt und sagt, du bist richtig in meinen Augen. Dich kann ich gebrauchen. Ich segne dich und du darfst Kinder bekommen. Kinderlosigkeit war demzufolge eine starke Prüfung von Gott, eine Strafe. Rebekka, die Frau von Isaak, die wurde mit einem Segensspruch zu Isaak hin begleitet und dieser Segensspruch, der lautet, du, unsere Schwester, werde zu 10.000 mal Zehntausenden und deine Nachkommen mögen das Tor ihrer Hasser in Besitz nehmen. Das bedeutet, mehrere Generationen, der Segen von Kindern, das war der Inbegriff für den Segen Gottes. So verstand man das damals. Kinder waren ein Segen. Und genauso kann ein Gerichtsprediger, Jesaja 47, Vers 9, sagen, dies beides wird plötzlich über dich kommen auf einen Tag, dass du Witwe und ohne Kinder bist. Kinderlosigkeit ist ein Gericht. So wurde es aufgenommen. Nicht nur, dass Hannah wenig Perspektive für die Zukunft hatte, dass ihre Sozialversicherung hier eben nicht existierte, sie fühlte sich auch von Gott an den Rand gedrängt. Und vielleicht können wir jetzt Hannas Schmerz ein bisschen nachvollziehen. Diese Sticheleien dieser Mitehefrau mussten ihr wie Messerstiche ins Herz gehen. Genau da, wo es am allermeisten wehtat, versetzte Penina ihr immer wieder einen Schlag. Immer wieder auf genau diesen Punkt, der eh schon schmerzhaft blutete. Hier wird berichtet, dass Elkanah versuchte, seine Frau zu trösten, aber alle diese Versuche verliefen im Sand. Sie war am Boden zerstört. Und dieses alljährliche Festereignis in dieser Familie Elkanah wurde für Hannah zur Qual, anstatt zu einem Fest. Die Bibel berichtet das in sehr knappen Worten, Vers 7. So geschah es Jahr für Jahr, immer wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzog, reizte jene sie, dann weinte sie und aß nicht. Wir können mit diesem Hintergrundwissen gut nachvollziehen, warum Hannah am Boden zerstört sein musste. Warum diese Mutter in dieser Erzählung völlig am Ende war, von Menschen erniedrigt, von Gott zur Seite gestellt, auf Seite gestellt, nach dem Motto, dich kann ich nicht gebrauchen. Und ich muss sagen, dass ich dieses Gefühl kenne. Und vielleicht kennst du auch dieses Gefühl. Vielleicht sind da Situationen in deinem Leben, wo du auch zurückgewiesen worden bist. Wo Menschen, die eigentlich dir ganz nah vertraut waren, Freunde oder Familienmitglieder, die dir in den Rücken gefallen sind. Vielleicht sind es Situationen auf der Arbeit gewesen. Menschen fallen dir in den Rücken. Menschen kennen deine Schwäche und nutzen sie aus. Vielleicht kennst du diese Streitsituation mit deinem Sohn, deiner Tochter, deinem Mann, deiner Frau, Mutter oder Vater, Freund oder Freundin. Vielleicht sind Worte gefallen, die lieber nicht gesagt werden sollten. Die Fronten sind vielleicht verhärtet und man kann kaum noch offen darüber sprechen, um was es eigentlich geht. Der perfekte Nährboden für Bitterkeit. Vielleicht bist du aber auch von Gott enttäuscht. Er führt dich nicht so, wie du es dir gewünscht hättest. Er legt dir vielleicht in deinem Leben Lasten auf, die du lieber nicht tragen würdest. Eine schwierige Situation in der Familie oder auf der Arbeit, ein Unfall, der deine Gesundheit beeinträchtigt hat, eine Lebensführung, die dir einfach nicht gefällt und die schwer ist. Vielleicht fühlst du dich von Gott eben nicht gebraucht und eben zur Seite gestellt, genauso wie Hannah sich gefühlt hat. Vielleicht kannst du das, was Hannah in dieser Zeit empfunden hat, genauso nachvollziehen. Und da geht es dir vielleicht wie mir, dass immer, wenn wir in diesen Situationen stecken, wenn wir so etwas erleben, dass es wie im Computer, wie so, wenn man im Internet unterwegs ist, so Pop-ups kommen. Einfach Fenster, die so hochkommen. Und so kommen Fragen in unserem Inneren hoch. Ein Gott der Liebe? Wieso tut er nichts gegen diese Situation? Wenn Gott ein Gott der Liebe ist, warum hat er das, was in meiner Vergangenheit passiert ist, nicht verhindert? Wieso hat er den Unfall nicht verhindert? Wieso hat er nicht verhindert, dass meine Eltern Dinge getan haben, die nicht in Ordnung waren? Wenn Gott ein Gott der Liebe ist, warum lässt ihn mein Leid scheinbar so entsetzlich kalt? Ich glaube, dass Hannah sich so gefühlt hat. Ich glaube, dass bei Hannah genau diese Fragen aufgetaucht sind. Warum Gott? Was habe ich falsch gemacht? Warum bin ich besonders schlecht? Was ist mit dir los? Was ist mit mir los? Warum lässt dich mein Leid kalt? Wieso unternimmst du nichts gegen meine Situation? Ich stehe völlig alleine da. Ich werde jedes Jahr aufs Übelste gehänselt und aufs Übelste werden meine sonst schon so schmerzhaften Wunden neu geschlagen. Und von dir kommt keine Hilfe. Und das ist schwer. Und diese Fragen sind berechtigt, aber sie sind schwer. Und vielleicht drücken dich diese Fragen schon lange und vielleicht hast du schon lange diese Fragen wie so ein Hindernis zwischen dir und Gott und du sagst, ich komme über diese Fragen einfach nicht hinweg. Ich kann hier an dieser Stelle nur versuchen, eine Antwort anzudeuten. Denn in manchen Situationen werden wir keine Antwort haben. Und ich bin trotzdem fest davon überzeugt, dass dennoch Frieden möglich ist. Auch in Situationen, die so schmerzhaft und so leidvoll sind, dass wir es kaum ertragen können. Ich möchte vier Dinge über Leid sagen, kurz zusammenfassen, die uns helfen können, die Erfahrung von Leid und Schmerz in unserem Leben mit einem liebenden Gott in Einklang zu bringen. Das erste ist, wir müssen Gottes universellen und seinen individuellen Willen trennen und auseinanderhalten. Ganz kurz möchte ich darauf eingehen. Die Bibel berichtet uns, dass Gott einen universellen Willen mit dieser Welt hat, dass dieser Planet ihm nicht egal ist und dass er eine Rettung gegeben hat, um die Menschheit zu retten. Dieser universelle Wille Gottes, gegen diesen Willen kann sich niemand wehren. Er ist ungebrochen da. Gott kommt zum Ziel mit dieser Welt. Das zweite ist der individuelle Wille Gottes in deinem Leben. Gegen diesen Willen Gottes kannst du dich sehr wohl wehren. Gegen diesen Willen Gottes kann man sehr wohl brechen. Ich kann sagen, nein Gott, du darfst in meinem Leben nichts zu sagen haben. Ich möchte unabhängig, autonom sein. Lass mich in Ruhe. Diese Möglichkeit hast du. Und das ist das Zweite, was wir übers Leid wissen sollten. Gott liebt uns Menschen so sehr, dass er uns gehen lässt. Was bedeutet das in unserer Fragestellung? Das Wesensmerkmal, seine höchste Eigenschaft, so wie Gott sich zuerst vorstellt, ist Liebe. Und dieser Gott der Liebe möchte geliebt werden. Und lieben geht nur in einem Raum der Freiheit. Gott sagt, Gott möchte, dass die Menschen ihn lieben, aber dazu gehört auch, dass sie frei sein müssen, sich auch gegen ihn zu entscheiden. Wenn sie eben nicht frei wären, sich entscheiden zu können, was wäre das für eine Liebe? Das wären Roboter. Gott liebt uns Menschen so sehr, dass er uns gehen lässt, wenn wir das wollen. Manchmal fragen Menschen, warum hat Gott das ein oder andere nicht verhindert, was in meinem Leben passiert ist, was andere Menschen mir angetan haben? Wieso hat er nicht dafür gesorgt, dass die Patrone im Gewehr stecken geblieben ist und nicht funktionierte? Wieso hat er nicht mich zurückgehalten, als ich unaufmerksam war und bei Rot über die Ampel gehen wollte und das Auto hat mich erfasst? Wieso hat er das nicht getan? Denkt man diese Frage konsequent zu Ende, bedeutet das, dass man irgendwann in einer Welt lebt, die eben nicht mehr von Freiheit bestimmt ist, sondern wo Gott alles tut? Gott liebt uns Menschen so sehr, dass er uns gehen lässt und uns erlaubt, uns auch gegen ihn zu entscheiden. Catherine Marshall hat es einmal so ausgedrückt. Damals kam mir die Erkenntnis, dass Gott, der den menschlichen Wesen Willensfreiheit gab, dadurch seine eigene Macht freiwillig beschränkt hat. Er wagte das kühne Experiment, uns die freie Entscheidung zu überlassen, ob wir Gutes oder Böses tun, ein anständiges oder verwahrlostes Leben führen wollen. Denn Gott will nicht den erzwungenen Gehorsam Geknechteter, sondern die Liebe und die freiwillige Unterordnung seiner Kinder, die ihn um seiner selbst willen lieben sollen. Das Dritte, was wir jetzt entgegnen können und was man über Leid sagen muss, ist, Leid wird aber nicht immer von Menschen verübt. Dinge passieren einfach, sagen wir dann. Was ist mit diesen Dingen, die in unserem Leben passieren? Was ist in diesen Situationen mit Gott, wenn Dinge einfach passieren? Und da möchte ich unseren Blick auf das Kreuz richten. Wenn wir uns anschauen, wie Jesus das Kreuz wahrgenommen hat, seinen Weg ans Kreuz, als er im Garten Gethsemane war und kurz bevor er am Kreuz sterben sollte, noch einmal die Gegenwart des Vaters gesucht hat, da war nicht der Himmel für ihn offen in diesem Garten, sondern die Hölle selbst. Er hat einen Vorgeschmack dafür bekommen, was es bedeutet, wenn alle Schuld, alle Sünde der Vergangenheit und der Zukunft von jedem einzelnen Menschen auf ihn gelegt werden wird. Er hat zu spüren bekommen, was es bedeutet, wenn auf einmal eine ewige Beziehung zwischen ihm und dem Vater auseinandergehen soll, weil er der Inbegriff der Sünde werden sollte. In diesem Garten, da merkte Jesus, was das bedeutet. Und er ist ganz ehrlich und er sagt, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Lass nicht zu, dass ich ihn trinken muss. Und dennoch entscheidet er sich dafür, ans Kreuz zu gehen. Warum tut Jesus das? Warum? Er hat ja selber gebetet, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Und dennoch entscheidet er sich für das Kreuz und sagt, aber dein Wille geschehe und ich gehe diesen Weg bis zum bitteren Ende. Warum? Weil er uns liebt, ganz genau. Die Bibel macht das ganz klar. In Jesaja 53 wird uns dann gezeigt, dass Jesus wusste, wenn ich hier ans Kreuz gehe, dann erlaube ich Millionen und Milliarden Menschen zu meinem Vater zu kommen. Er geht durch das tiefste Leid, das je ein Mensch erfahren hat und je erfahren wird. Er erlebt den tiefsten Zerbruch einer Beziehung, ohne die man eigentlich nicht leben kann. Er geht im wahrsten Sinne des Wortes durch die Hölle, um Menschen zu Gott führen zu können, um sie in die Freiheit, die die Beziehung zu Gott mit sich bringt, bringen zu können. Nun ist das, und das weiß ich auch, keine letzte Antwort auf diese Frage, aber wir wissen auch, wie die Antwort nicht ausfallen kann. Die Antwort kann nicht lauten, dass unser Leid Gott egal ist. Die Antwort kann nicht lauten, dass er uns nicht liebt und deswegen kommen diese Dinge. Die Antwort ist nicht eine letztgültige. Wir finden nicht die letzte Antwort für manche Dinge, die in unserem Leben passieren. Und dennoch müssen wir sagen, Gott geht mit durch dieses Leid, mit uns dahin durch. Und dann kann Frieden entstehen. Als Tanja und ich unsere Tochter beerdigt hatten, kamen viele dieser Punkte in mir hoch. Eine bittere Mischung von Ärger, Angst, Verzweiflung, Anklage, Unverständnis Gott gegenüber. Ich konnte einfach nicht verstehen, dass der Gott, den ich als Gott der Liebe kannte, mir auf einmal meine Tochter nahm. Der eigentlich ein Gott ist, von dem ich dachte, der immer nur segnet und immer nur das Gute für mich will, auf einmal hier meine Tochter zu sich holt. Bevor wir auch nur einen Schrei von ihr hören konnten. Und nach entfernte ich mich von Gott. Ich zog mich zurück, gesagt, das kann nicht sein. Ich kam eben über diese Fragen nicht hinweg, diese Hürden, die sich in meinem Leben auf einmal aufstellten, über die kam ich nicht hinweg. Und diese Beziehung zu Gott habe ich immer mehr und mehr vernachlässigt. Als christlich erzogener Mensch wusste ich ja, man muss ja irgendwie beten und trotzdem die Bibel lesen und so weiter, aber ich wollte einen Verantwortlichen für diese Sache haben. Und dieser Verantwortliche, weil offensichtlich kein Mensch die Verantwortung dafür tragen konnte, hatte ich in Gott gefunden. Er war mein Verantwortlicher für meinen Schmerz, für mein Leid, das ich erlebt hatte. Ihn konnte ich anklagen. Er ist ja der Herr über Leben und Tod. Warum hat er nicht eingegriffen? Und nach fror meine Beziehung zu Gott ein. Ich legte sie auf Eis, weil ich gesagt habe, das kann nicht sein. Was ich erlebte, war, dass sich Bitterkeit in mir ausbreitete. Bitterkeit ist im Grunde ein verhärtetes Herz. Bitterkeit entsteht, wenn Leid droht, unser Leben zu zerstören, mich kaputt zu machen. Dann lege ich mir einen Panzer zu, eine Rüstung. Und ich schließe mein Herz ein in diese Rüstung und ich sage, nichts darf da mehr hineinkommen. Und ich werde hart. Und ich werde versteinert. Und ich bin auf einmal nicht mehr fähig, Mitleid zu haben mit anderen. Wenn Bitterkeit sich in meinem Leben breit macht, dann wird das Leben kalt. Und genau das geschah bei mir. Und genau das wird berichtet, dass es bei Hannah passiert. Denn genau das wird von ihr berichtet, hier in Vers 10. Und sie war in ihrer Seele verbittert. Hannah erlebte diesen Schmerz und dieses Leid und sie kam genau an diesen Punkt und sie war in ihrer Seele verbittert. Ein verhärtetes Herz. Und jetzt sehen wir in der zweiten Hälfte von diesem Vers, wie Hannah damit umgeht. Wie sie rauskommt aus diesem Panzer. Sie war in ihrer Seele verbittert und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Sie betet zum Herrn. Das ist ihr Weg, Entschuldigung, aus diesem Leid. Das ist ihr Weg aus diesem Leid. Sie sucht Gott, sie geht wieder zu ihm, sie weint, ja, weil es schmerzlich ist, aber sie sucht Gott und allein diese Tatsache beeindruckt mich. Als vor all diesen Jahren meine Beziehung zu Gott drohte zu zerbrechen, da habe ich gedacht, wie kann ich diese Hand, die mich schlägt, wieder zur Freundschaft ergreifen? Ich dachte, ja, Gott ist derjenige, der mich hier bestraft. Gott ist derjenige, der mich hier beraubt. Wie kann ich diese Hand wieder ergreifen? Wie kann ich diese Hand wieder zur Freundschaft packen und sagen, mit dir gehe ich weiter? Wie soll das passieren? Wie kann ich diese Hand wieder festhalten? Aber genau dazu lud Gott mich immer wieder ein. Ich habe gesagt, gut, Gott, wenn es dich gibt, dann werde ich das machen. Ich werde beten, so wie es Hannah gemacht hat. Und ich werde in der Bibel lesen. Und dann liegt alles bei dir, was du tun willst. Und Gott hat mir in dieser Zeit einfach immer wieder seine Hand hingestreckt. Immer wieder. Gesagt, Boris, schlag ein. Ich will doch mit dir mit durch dieses Leid gehen. Du brauchst das nicht alleine zu tragen. Ist das eine letzte Antwort auf das Leid? Nein. Ist es ein Trost? Einen größeren gibt es nicht. Er sagt, schlag ein, Boris, und wir gehen zusammen dadurch. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Einladung heute genauso gilt. Für dich heute. Völlig egal, was in deiner Vergangenheit passiert ist. Ich weiß nicht, durch welche leidvolle Situation du musstest. Aber ich darf im Namen Gottes das aussprechen, dass diese Hand dir entgegengestreckt ist. Du darfst einschlagen. Du darfst zupacken. Du darfst sagen, ja Gott, und ich vertraue dir, ich will dir vertrauen, dass du mit mir durch dieses Leid hindurchgehst und mich trägst. Gott hat Hannah getragen. Und diese Geschichte, diese Erzählung endet mit einem Happy End. Das ist nicht immer so. Gott schenkt der Hannah den Samuel und danach noch mehrere Kinder, Vers 21 in Kapitel 2. Und der Herr suchte Hannah heim und sie wurde schwanger und sie gebar noch 3 Söhne und 2 Töchter. Und der junge Samuel wuchs auf beim Herrn, also in dieser Stiftshütte. Samuel ist einer der herausragendsten Persönlichkeiten geworden, die wir in der Bibel finden. Er war der letzte Richter in Israel. Er war derjenige, der in einer Zeit des totalen Zerfalls des Volkes immer noch eine Säule der Wahrheit war. Er hat zu seinen Lebzeiten 2 Könige gesalbt und sie berufen. Gott gebraucht diese einfache Frau, um mir persönlich in meinem Leben zu zeigen, ergreif wieder diese Hand. Und das tut er. Diese Einladung, die spricht er für alle Menschen aus, zu dir heute. Keine besondere Fähigkeit brauchst du dazu, keine besonderen Kenntnisse, keine besonderen Gaben, keine besondere Position. Die Frage ist, wie willst du auf diese ausgestreckte Hand reagieren? Willst du sie ausschlagen oder willst du einschlagen? Es ist deine Entscheidung.